ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Hallo und Ahoi. Unter Büchern heute mal mit einer Spezialfolge. Wir schauen in den Buchmarkt. Der Bücherfrühling ist ja im März eröffnet worden mit der Buchmesse und mit allerlei Unruhe. Stichwort Buchhandlungspreis, Stichwort Nationalbibliothek, Stichwort was versteht ein Kulturminister eigentlich von seinem Ressort. Eine Folge unter Büchern, die also auch so eine kleine Nachhilfestunde sein könnte. Wir blicken auf Buchhandlungen. Schauen neue Wege der Verlagsgestaltung an, nämlich als Genossenschaften. Wir haben Verlage besucht, die aufgeben müssen und sprechen mit einer Autorin, die davon betroffen ist, dass ihr Verlag verkauft wurde, nämlich Christine Koschmieder. Unter Büchern im Buchmarkt und dazu Hallo, sagt Katrin Schumacher.
Build a fleet of rafts, unearth all your bars, swallow constellations, trying to sink that storm, start to breathing fire. Poison fruit, drown the book of bells just to get to you. Veo desconocidos enterrando la luz. Estoy volviendo ciega. Vale la pena, vale la pena.
Untergehen oder eben nicht untergehen, sang hier Alejandra Ribera. Ja, wie überleben in der Literaturbranche? Gerade kam eine neue Studie raus zu den Einkommensverhältnissen von Übersetzern und Übersetzerinnen. Das ist eine Studie, die wirklich erschreckend und traurig ist, wenn man mal schaut, das Bruttojahreseinkommen eines hauptberuflichen Übersetzers, einer Übersetzerin, beträgt durchschnittlich 20.000 Euro. Das ist sehr, sehr wenig, wenn man mal so an Altersvorsorge etc., Familienversorgung denkt. Bei den Menschen, die mit dem Verlegen von Büchern Geld machen, sieht es auch nicht besonders gut aus. Wie ist es um die Vielfalt der deutschen Verlagslandschaft bestellt? Nicht gut, möchte man meinen, wenn man auf die Meldungen der vergangenen Monate und Jahre schaut. Einige Verlage wie der Kass Verlag aus dem thüringischen Bad Berka oder der Bärenberg Verlag aus Berlin haben aufgehört, weil die Verleger aus Altersgründen nicht weitermachen. Der Leikam Verlag in Österreich wird dicht gemacht aus wirtschaftlichen Gründen, macht weiter nur mit einer winzigen wissenschaftlichen Linie. Andere Verlage haben Insolvenz angemeldet, etwa der Leipziger Verlag Faber und Faber. Und aus Leipzig stammt auch der Brimborium Verlag. Er wollte die Verlagsszene aufmischen und hat zum Jahreswechsel den Betrieb eingestellt. Tino Dallmann hat mit der Verlegerin Mascha Richards über die Gründe gesprochen.
Was bleibt von einem Verlag rund 2 Monate, nachdem man ihn geschlossen hat? Mascha Richards bleiben natürlich die 19 Bücher, die in ihrem Brimborium Verlag erschienen sind. 4 Kisten mit Büchern hat die Leipzigerin noch. Hinzu kommen ein Logo von ihrem Buchmessestand, einige Ordner und eine Etikettiermaschine. An die Reaktionen auf das Aus ihres Verlags erinnert sich Marsha Richards noch gut.
Die Menschen waren schon auch erschrocken teilweise und auch sehr, sehr enttäuscht, vor allem aus so der Bubble pflegender Eltern, weil wir auch einfach zwei Kinderbücher schon hatten zum Thema Autismus-Spektrum bei Kindern. Linus liebt Licht und Momo ist das alles viel zu viel. Und das hat irgendwie einen Nerv getroffen, sowohl im pädagogischen Bereich als auch bei Eltern.
Richards war Inklusionslehrerin, bevor sie Verlegerin wurde. Mit dem Primborium Verlag wollte sie nicht weniger als die Verlagswelt aufmischen, sie vielfältiger machen und einen Raum schaffen für feministische, lyrische und andere Perspektiven. Dass nun nach wenigen Jahren Schluss ist, hat mehrere Gründe. Sie sei nicht mehr Lehrerin, sondern selbstständig tätig, erklärt Richards. Außerdem arbeite sie als Stadträtin in Leipzig. Hinzu sei dann noch der Verlag gekommen.
Das sind alles drei sehr zeitintensive Aufgaben, auch alles drei sehr leidenschaftsgefüllte Aufgaben, und ich musste irgendwann realistisch auf Finanzen gucken und auf Zahlen. Wo investiere ich wie viel Zeit und wie viel kommt da auch für mich rum? Weil man muss ja auch irgendwie seinen Lebensunterhalt gestalten, und da fiel leider dann der Verlag weg, weil das am meisten Wochenstunden an Zeit waren und dann doch am wenigsten bei rauskam, wenn man eine Auslieferung hat. Am Anfang habe ich immer noch alles selbst versendet, aber die letzten anderthalb Jahre dann auch nicht mehr. Die wollen ja auch alle was abhaben von dem Buch.
Mit Blick auf die Buchbranche sieht Richards ganz grundlegende strukturelle Probleme. In der Summe sei zu wenig Geld beim Verlag geblieben, rechnet sie vor.
Wenn man dann noch über Amazon vertreibt, und leider bestellen die meisten Menschen über Amazon, gibt man da auch nochmal einiges ab. Obwohl die Bestellung über meine Homepage genau bei der gleichen Auslieferung landet wie die über Amazon. Da geht so viel weg von dem Buch, das ist einmal die wirtschaftliche Situation, dass da am Ende für die AutorInnen 10% vielleicht übrig bleiben. Und dann vielleicht 1 Euro pro Buch beim Verlag oder 2 Euro.
Kleinere Verlage haben es in dieser Hinsicht besonders schwer. Sie können die anfallenden Kosten pro Buch selten durch größere Auflagen drücken. Außerdem haben sie, wenn überhaupt, nur ein geringes Budget fürs Marketing. So ist es schwierig, für die eigenen Bücher zu trommeln und in den Buchhandlungen einen prominenten Platz zu bekommen. Dass in der vergangenen Zeit regional und überregional bekannte Verlage das Geschäft eingestellt haben, bereitet Marsha Richards Sorge.
Auf jeden Fall geht da Vielfalt verloren. Vor einem Jahr hat ja auch der Und Töchter Verlag geschlossen. Das hat mich ein bisschen erschrocken, weil die auch den Deutschen Verlagspreis gewonnen haben, wo ja auch nochmal Geld hinten dran ist und die ganz fantastische Sachbücher veröffentlicht haben, aber eben auch in Anführungszeichen Nischenthemen. Und die mussten auch schließen, weil es sich für sie finanziell nicht mehr gelohnt hat.
Richards fordert eine strukturelle Verlagsförderung, die über die bestehenden Verlagspreise des Bundes und der einzelnen Länder hinausgeht. Eine solche Förderung, die es zum Beispiel in Österreich gibt, kann sich auch Helmut Stadler vorstellen. Der Verleger aus Jena leitet beim Börsenverein des Buchhandels den Landesverband für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Als Argumente für eine Reform führt Stadler unter anderem die Folgen der Corona-Pandemie und die gestiegenen Kosten bei der Logistik an. Marsha Richards hofft unterdessen, dass nun andere Verlage den Mut haben, neuen Stimmen und Themen eine Chance zu geben. Für ihre Kinderbücher zum Thema Autismus hat sie schon ein neuer Verlag gefunden.
Here stands the Tower of Babel, where once there was a bedside table. Each book a good intention, the bricks of self-invention. Oh, if I had only read the books beside my bed. Years of dust on every cover, now piled high one atop the other, stacked from the ceiling to the floor, like strata on a cliff face, all just waiting to be read. The books beside my bed, the books beside my bed. In my bed each night I can't recall the lines I read the night before. Before my eyes shut tight, the words grow wings and take their flight. The same few lines night after night escape my grasp, go crashing to the floor to join the books beside my bed. Thank you.
God knows who lent me. And that pile of bestsellers from last century. And beside the lamp, a guide to moths. And John Robb's new history of goths. Unread, unread, unread. The books beside my bed. I'll not reduce those towers with just so many waking hours. If I was to read until I'm dead and then continue reading, still I would have never read half of the books beside my bed. The books beside my bed. The books beside my bed. The books beside my bed.
Unter Büchern, die Literaturstunde von MDR Kultur. Wir schauen in dieser Woche mal genau auf den Buchmarkt. Wie geht's ihm eigentlich? Bücher Frühling 2026, Buchmarkt im Gegenwind? Fragezeichen. Dass ein Verlag einen Autor oder eine Autorin verliert, das passiert relativ häufig, wenn ein anderer Verlag zum Beispiel ein besseres Angebot macht. Dass AutorInnen allerdings ihren Verlag verlieren, das ist wesentlich seltener, ist trotzdem etwas, das in den vergangenen Monaten häufiger vorkam. Verlage werden dicht gemacht, wie es dem österreichischen Leichkamp Verlag passieren wird im Sommer. Die Kündigungen sind raus oder müssen wieder Leipziger Brimborium Verlag einfach aufgeben. Wir haben es gerade gehört. Was auch passiert, Verlage werden verkauft, wie der kleine feine Kanon Verlag, bei dem AutorInnen wie Domenico Müllensiefen, Ulrike Gastmann, Roswitha Quartflieg oder die Schriftstellerin Christine Koschmider sind, mit der wir genau darüber gesprochen haben. Hier ist das Gespräch, das mein Kollege Thomas Bille geführt hat.
Das ist ja ein bisschen davon abhängig, wie man fragt, nicht wahr? Also ich kann jetzt sozusagen den Sachstand wiedergeben, dass mein Verleger und Lektor Gunnar Zinnibulk, dessen Werben ich damals sowohl zum Kanon Verlag gefolgt bin und auch sehr gut und glücklich mit ihm gearbeitet habe, im Dezember mich darüber informiert hat, dass er seine Anteile am Verlag an Daniel Kamper verkauft haben wird zum Ende des Jahres. Am Ende, vor 5 Jahren, haben alle sehr enthusiastisch drauf geguckt, eine Verlagsneugründung in diesen Zeiten, eine unabhängige Verlagsneugründung, nicht unter dem Dach eines Konzernverlags. Das war ein Wagnis und es war ein anspruchsvolles Programm. Wenn man das jetzt zusammenschrumpfen möchte, dann ist das ökonomisch nicht aufgegangen oder hat sich nicht so eingelöst, wie es hätte müssen, damit Gunnar Zinnibulk diesen Verlag so hätte weiterführen können, wie er das wollte.
Sie haben 4 Bücher mit dem Verlag gemacht. Dry, Schambereich, den Roman Frühjahrskollektion im vergangenen Jahr und in diesem Jahr das Buch Ein Haus für mich. Ja. Was bedeutet eine so kontinuierliche, fleißige Zusammenarbeit für eine Autorin?
Also sagen wir so, ich hatte vorher ja schon zwei Bücher veröffentlicht, aber plötzlich einen Verleger an der Seite zu haben, der auch zeitgleich ein sehr anspruchsvoller und herausfordernder Lektor war, hat mich handwerklich und künstlerisch enorm weitergebracht. Ich hätte mir gewünscht und viele KollegInnen auch, dass es zu einem Kontinuum gekommen wäre oder dabei geblieben wäre, dass die drei Vertrauenspersonen, Lotti Mischke die Lektorin, Gunnar als Verleger und Lektor und Laura Loconte als Vertrieblerin geblieben wären, und dem war nicht so.
Das ist ja grundsätzlich auch nicht ausgeschlossen, wenn ein kleiner Verlag in einen größeren aufgenommen wird, dass das Personal mitgeht und die Zuständigkeiten vielleicht auch bleiben. Womit rechnen Sie? Einfach mit Menschen, auf die man sich neu einzustellen hat?
Das wäre schön, wenn dem so wäre. Ich hätte jetzt zunächst mal damit gerechnet, da bin ich auch nicht alleine, dass wenn sich die Eigentumsstruktur eines Verlages ändert und noch dazu alle bewährten Ansprechpartnerinnen weggehen, und zwar zum Ende Januar ist das erfolgt, dass dann spätestens Mitte Januar mal sich der neue Eigentümer oder ein neues Team meldet bei den Bestandsautorinnen. Und das ist bei keinem von uns erfolgt. Ich weiß von Kolleginnen, mit denen ich mich austausche, die seit Wochen und zum Teil seit Monaten Mails an Herrn Kamper oder den Kamper Verlag schicken und keine Antwort erhalten haben. Ich habe meine Verwunderung darüber, dass das nicht erfolgt ist, öffentlich gemacht und hatte Herrn Kamper danach sehr schnell am Telefon. Ja, der Übergang ist nicht gut gestaltet worden.
Sie klingen unzufrieden.
Ich bin in der Lage, mit meiner Unzufriedenheit umzugehen. Mein Buch, also es gibt ja irgendwie bei Flugzeugen, die abstürzen, gibt es doch, wenn die notwassern müssen, diese Rutschen, auf denen man herabrutscht. Meine Rutsche heißt Gunnar Zünibulk. Der hat dieses Buch noch fertig lektoriert und sagte auch, die Bücher, die jetzt in diesem Programm rauskommen, begleitet er auf und über die Buchmesse hinweg noch. Ärgerlich ist es für alle anderen, die kein Buch im aktuellen Programm haben zum Beispiel oder auch mit Verlagsstrukturen nicht so vertraut sind, dass sie da selbstbewusst auftreten und einfordern können.
Ist denn der Kanon Verlag im Kamper Verlag dann noch Verlagsheimat für Sie?
Nein.
Ist das wichtig, eine Verlagsheimat zu haben, Frau Koschmiede, oder wechselt man dahin, wo es gerade passt und vielleicht auch irgendwann zu größeren Verlagen, weil die ja nun auch vom Vertrieb her und werbetechnisch andere Möglichkeiten haben?
Man hat früher von Verlagstreue gesprochen und wir kennen diese Legenden, wie Uwe Jonsson über Jahrzehnte hinweg von seinem Verleger Unseld irgendwie durchalimentiert wurde, ohne je zu liefern. Solche Verhältnisse, nach denen sehnt man sich vielleicht manchmal noch, dass einem Verleger hinterherreist nach Rom, um einen zu gewinnen oder zu einem zu stehen. Aber es gibt viel mehr Wechsel in der Branche und häufig gehen Autoren und Autorinnen mit ihren scheidenden und wechselnden Lektorinnen und Verlegern mit. Aber natürlich wäre eine kontinuierliche Verlagsheimat eine schöne Vision gewesen.
Ist Daniel Kamper möglicherweise, Frau Koschmieder, ein Zeichen der Zeit? Also steht er für etwas, was nicht erst seit gestern passiert, sondern auch früher schon und auch weiterhin passieren wird? Man nennt es wohl Marktkonsolidierung, wenn kleinere Einheiten in größere aufgehen.
Der Konsolidierung, das klingt so schön stützend. Aber tatsächlich waren mit Herrn Kamper, und das muss man auch dazu sagen, durchaus Hoffnung verbunden. Also die Liste derjenigen Häuser, die er in den letzten Jahren aufgekauft hat, Schöffling, Jung und Jung, Dörlemann sind da die bekannteren drunter. Das ist ja erfolgt in der Hoffnung der ebenso wie Konsolidierung gern genannten Synergieeffekte. Also dass man sich im Vertrieb bündelt, dass man sich im Marketing bündelt, dass Kosten gesenkt werden, aber mit gemeinsamer Kraft und Macht eines Dachhauses vorgegangen wird. Ich sehe im Moment, dass das sich so nicht eingelöst hat für alle Beteiligten. Aber ja, es ist ein Symptom dieser Zeit. Und bei Herrn Kamper fällt das, glaube ich, deswegen deutlicher auf, weil er eben keiner dieser Konzernverlagsnamen ist wie Random House oder Bonnier, wo man das schon kennt und weiß.
Sie sind im Bereich Fiction unterwegs, Frau Koschmieder. Dann dürfen Sie sich jetzt etwas wünschen. Sie dürfen sich eine Verlagszukunft wünschen, die Ihnen sehr, sehr angenehm wäre. Wie würde die aussehen?
Oh, das ist interessant. Ich wünsche mir eine Verlagszukunft, wo es eine Verlagsförderung in Deutschland gibt, wie sie auch Sebastian Gogolz und überhaupt der Börsenverein seit langem einfordert, wo das Büchermachen sowohl für die Produzierenden, für die Schreibenden, für die Vertreibenden, für die Verkaufenden nicht mehr zu einem Überlebenskampf wird, sondern wo wieder gute Bücher gegeneinander antreten und nicht Existenzen gegeneinander antreten müssen.
Das Plädoyer der Autorin Christine Koschmieder, deren neues Buch »Ein Haus für mich« zum letzten Mal unter dem unabhängigen Verlagsdach des Kanon Verlags erscheint, mit ihrem geschätzten ehemaligen Verleger. Der Kanon Verlag, der jetzt unter dem Dach des Kamper Verlages weitergeführt wird. Ob mit oder ohne Christine Koschmider, das wird die nächste Zeit, die nächsten Monate, vielleicht das nächste Jahr entscheiden. Frau Koschmider, vielen Dank.
Sehr gerne.
Just in time. You found me just in time. Before you came, things were running low. Oh, I was lost. The losing dice were tossed. My bridges all were crossed. Then I met you. Now you're here, and now I know just where I'm going. No more doubt or fear. I found my way. Love came just in time. You found me just in time. You changed my lonely life. That happy day, that happy day.
Unter Büchern heute mit einem Blick auf den Buchmarkt. Oftmals stellt sich für jene, die einen Verlag selbst aufgebaut haben, so nach 30 Jahren die Frage, ja und jetzt, was wird jetzt draus? Wer will das denn alles übernehmen, zum Beispiel finanzieren und das Risiko tragen? Ganz so leicht ist es nämlich nicht, Papier, Energie, Lektorat, AutorInnen und die Werbung für das Programm vorzustrecken. Manche Verlage wagen den Schritt in die Zukunft als Genossenschaft. Wie geht das? Blanka Weber hat sich erkundigt.
Wien. In einer alten ehemaligen Druckerei hat der Mandelbaum Verlag seinen Sitz. Seit 30 Jahren gibt es ihn, seit 5 Jahren als Genossenschaft, erzählt Katrin Konrad.
Wir sind 4. Also wir sind 4 Genossinnen und das ist sozusagen das Kernteam. Also uns Vieren gehört die Genossenschaft auch zu gleichen Teilen.
Es sind die Haupteigentümer, hinzu kommen Förderer. Und auch das Land Österreich gibt jährlich einen Zuschuss. Dafür muss man sich allerdings bewerben. Die 4 Personen, inklusive Katrin Konrad, tragen das volle Risiko.
Wir stehen für alles gerade, also programmmäßig natürlich, was die Inhalte angeht.
Für den Fall der Fälle, also eine wirtschaftliche Schieflage, gibt es einen Verein, den Rückenwind e.V. Er springt als Rückversicherer ein. Die Idee der Genossenschaften stößt dort auf viel Interesse. Supermärkte, Dorfläden, Stromanbieter, Buchläden, Bildungsakademien und eben auch ein Verlag.
Wenn man interessiert ist an der Meinung seiner Mitarbeiter, dann kann ich es und MitarbeiterInnen, dann kann ich es absolut empfehlen. Also es ist einfach die Vielfalt viel größer. Es ist auch stabiler, weil 4 Leute mehr denken können, mehr Ideen entwickeln können.
Beim Mare Verlag in Hamburg denkt man ähnlich. Seit 2 Monaten ist auch dieser Verlag eine Genossenschaft. Der einstige Gründer hatte die Idee dazu. Er wollte sich zurückziehen und empfahl dieses Modell. Judith Weber gehört zum Team, den neuen Eigentümern, das nun aus 20 Personen besteht.
Ja, es hat uns eben noch stärker, als wir das auch vorher schon waren, in die Verantwortung genommen.
Zwischen Hamburg und Berlin arbeiten die 20 Personen. Allesamt bilden sie die neue Genossenschaft. Fördermitglieder gibt es auch.
Und das heißt, dass die Anteile erwerben können. Ein Anteil kostet 500 Euro.
Wer dabei ist, ist nah dran am Verlagsgeschehen. Alle 2 Monate erscheint eine Zeitschrift. Das Buchprogramm gibt es parallel. Der Vorteil, es könnten gangbare Strukturen sein, weil es gerade auch kleine Verlage immer schwerer haben, am Markt zu bestehen. Eine Genossenschaft, sagt Judith Weber, ermögliche genau das. Andere Menschen könnten zielgerichtet fördern, um einen Verlag und dessen Programm zu unterstützen. Beim Mare Verlag sind es jetzt schon 300 fördernde Mitglieder. Gute Aussichten also, aber eine Garantie gebe es nicht.
Uns schlägt ganz viel Sympathie entgegen für diese neue Form und wir sind wirklich hoffnungsfroh, dass das langfristig einfach zu einem Standbein werden kann, was uns weit in die Zukunft trägt. Gewissheit haben wir natürlich jetzt noch nicht, einfach wie die Zahlen sich da entwickeln und ja, was die Zukunft genau bringt, aber wir sind hoffnungsfroh, dass das Modell funktionieren kann.
So Judith Weber vom Mare Verlag in Hamburg, jetzt als Genossenschaft. Vielleicht also eine Idee auch für andere. Blanka Weber hat für uns recherchiert.
Meet me by the gentle bend, where the river hums a song. Can I ease your troubled mind and guide you home? I feel a burning hope when I speak my heart, and my river strong. Can I be the silver light that guides you home? Let it be me when the wind is strong. Let it be me when the summer song is gone. We have closed the flower-petaled roads, torn down bridges. Share my heart and my flower mind is strong. Let it be me when the autumn breaks your heart. Let it be me when the spring blooms in the past. We have closed the flower petaled roads, torn down bridges stone by stone. When our hearts have grown, we shall overcome.
Strangers in a Car, Mark Cohn war das. Und hier ist Unter Büchern mit einer Folge zum Buchmarkt. Stichwort Buchhandlungspreis. Mit seinen Verfassungsschutzaktionen rund um den Deutschen Buchhandlungspreis in diesem Jahr hat der Kulturstaatsminister Weimar die Branche durchgerüttelt, aber ihr auch einen Bärendienst erwiesen. Denn so viel Solidarität, so viel Zusammenstehen und Kampfeswillen gegen die staatlichen Repressalien, das war selten so spürbar und offen wie auf der Leipziger Buchmesse 2026. Im Ballett der Peinlichkeiten rund um den Buchhandlungspreis sollte eins nicht aus dem Blick, nämlich die Heldinnen und Helden des Alltags, die der 2015 begründete Preis eigentlich würdigen will, Buchhändlerinnen und Buchhändler, die mit innovativen Geschäftsmodellen, mit Mut und Individualität zu literarischer und kultureller Vielfalt in unserem Land beitragen. Susanne Thiel, die vor 16 Jahren in Leipzig die bis heute einzige Kinderbuchhandlung der Stadt gegründet hat, bekommt den Preis in diesem Jahr zum dritten Mal. Der Kinderbuchladen Serifee hat sich auf anspruchsvoll illustrierte, sorgfältig gestaltete Bücher von zumeist unabhängigen Verlagen spezialisiert. Nils Kahlefendt hat Susanne Thiel auf dem Feinkostgelände besucht und von ihr gelernt, das Leben beginnt nach einem Kaffee.
Eigentlich wollte Susanne Thiel nie in die Gastronomie. Manchmal fühlt sie sich allerdings, als würde sie über ein Kaffee mit ein paar Büchern herrschen. Allerdings, Spaß macht es irgendwie doch.
Das ist ja das Großartige an dem Ort hier, dass ich den ganzen Tag Lob kriege. Die Leute freuen sich, wie lecker der Kaffee schmeckt. Ich habe noch nie irgendwo gesagt, der Kaffee war aber lecker.
Als Buchhändlerin ist Thiel, die zu Wendezeiten 14 wurde und nach dem Abi Goldschmiedin lernte, Seiteneinsteigerin.
Ich komme aus einem buchfernen Haushalt. Also Bücher haben in meiner Kindheit keine Rolle gespielt. Ich musste auf Bäume klettern und Fußball spielen, das war mir viel wichtiger.
Als die zweifache Mutter in den Nullerjahren arbeitslos wurde, ebnete ihr eine sogenannte Arbeitsbeschaffungsmaßnahme den Weg in die Welt der Bücher. Im Herbst 2009 dann eröffnete sie auf dem Feinkostgelände im Leipziger Süden ihren eigenen Kinderbuchladen Serifee.
Man sagt ja üblicherweise, es dauert so 3 Jahre, bis sich so ein Unternehmen etabliert hat. Ja gut, vielleicht auch 5 Jahre. Es hat 7 Jahre gedauert. Ich habe wirklich 7 Jahre an einer sehr schwach ansteigenden, aber doch ansteigenden Erfolgskurve gearbeitet.
Irgendwann war der Turnaround geschafft.
Als ich meine Rechnungen dann bezahlen konnte, wann sie dran waren. Als ich nicht mehr Rechnungen schieben musste, nicht mehr zu Hause die Miete nicht bezahlt habe, damit ich sie hier bezahlen kann und andersrum. Nachdem ich nicht mehr Verlage anrufen musste, kann ich bitte noch einen Monat, kriege ich noch einen Monat Aufschub.
Der langgestreckte Raum hat keine straßenseitigen Schaufenster. Man muss ihn finden. Der Tisch in der Mitte, auf dem sich jetzt die Bilderbuchschätze stapeln, verwandelt sich bei Veranstaltungen in 6 mobile Sitzbänke. Die Buchhandlungshündin Nani liegt die meiste Zeit des Tages brav in ihrer Höhle unter der Treppe. In ihrem Businessplan hatte Thiel den Laden als Ort der Begegnung beschrieben. Und genau das ist er geworden.
Ich möchte, dass die Menschen möglichst fröhlich hier rausgehen. Klappt nicht immer, aber meistens schon. Ganz oft sind die Menschen selig und dankbar für das gute Gespräch, für die gute Beratung, für den schönen Ort, für die schönen Bücher, whatever. Und dann gibt es bei mir eben immer eine Tüte Glück dazu. Im Zweifel auch einfach nur die Tüte Glück ohne Buch. Und ja, ich bin auch gut dafür, den Menschen das Buch, was sie sich gerade ausgesucht haben, wieder auszureden. Und im Zweifel schicke ich jemanden auch wirklich mit leeren Händen nach Hause, weil ich sage, du brauchst gerade kein Buch oder zumindest dieses eine nicht.
Für den Namen ihres Ladens hat sich Susanne Thiel von einem Buch inspirieren lassen. Die kleine Serifee von René Siegfried, erschienen im Verlag Hermann Schmidt Mainz.
Es ist ein Buch, was sich mit Typografie beschäftigt, was Kindern Typografie erklärt. Und die Bilder sind aus Buchstaben zusammengesetzt. Und die kleine Fee hat ihren Flügel verloren und muss zum Garamond-Wald und nach Futura City und zum Arealsee und so. Und so werden die einzelnen Typenarten erklärt.
Die Serifen, die Füßchen an den Antiquaschriften, zaubern den Erwachsenen ein Lächeln ins Gesicht. Die Fee funktioniert für die Kinder.
Ich liebe das, was ich tue. Ich liebe es, die Bücher auszusuchen. Ich liebe das total, wenn mir jemand zuhört und ich dem von den Büchern vorschwärmen kann. Oder wenn dann die Leute Tage später wiederkommen und sagen, zu Hause war das Buch nicht mehr so schön. Du hast das so schön vorgelesen. Also das Buch ist dann immer noch schön, aber die wollten mich am liebsten gleich noch mitnehmen. Es macht so Spaß, mit den Menschen zu sein und die Liebe für diese schönen Bücher zu teilen.
Die Kundschaft hält Susanne Thiel in Zeiten steigender Preise die Treue, auch wenn der eine oder die andere heute mit nur einem Buch statt mit 2 oder 3 zur Kasse kommt. Ohne die Serifee wäre Leipzig ein anderer Ort.
Nils Karlefen stellte uns die Buchhändlerin Susanne Thiel und ihren Kinderbuchladen Serifee vor, der in diesem Jahr zum 3. Mal mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet wird.
Take a long traveling man.
Und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Schaut man auf die Zahlen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, dann ist in den vergangenen Jahren rund jede 10. Buchhandlung verschwunden. Waren es 2018 noch rund 5.000 Buchhandlungen, sind es aktuell rund 4.400. In diesen Zahlen nicht eingerechnet ist, dass große Handelsketten kleinere inhabergeführte Buchhandlungen übernehmen. Um genau diese Läden zu stärken, gibt es seit 2015 den Deutschen Buchhandlungspreis. Gerade waren wir schon in Leipzig und jetzt geht's auf nach Wittenberg in die dortige Buchhandlung Der Esel auf dem Dach. Tino Dallmann war vor Ort.
Wer die Buchhandlung von Friederike Brundies betritt, dem fallen zunächst Kunst- und Bildbände auf, die sich in ungewöhnlichen Paarungen auf den Verkaufstischen begegnen. Ein Bildband über Frida Kahlo liegt neben einem farbenfrohen Band über Comichelden. Ein Buch mit Karikaturen von Karl Lagerfeld neben einem über Omnibusse aus aller Welt. Mit Bänden wie diesen hat 2019 alles angefangen. In diesem Jahr hat Brundies zunächst ein modernes Antiquariat in Wittenberg eröffnet und sondiert, welche Bücher die anderen Geschäfte nicht im Angebot hatten. Zum Beispiel Kunstbücher.
Das ist ja interessant, das ist ja nicht nur Luthers, auch Cranach, aber es gibt keine Buchhandlung, in die man jetzt reinkommt und ein Kunstregal findet zum Beispiel. Ja? Denn abseitige Sachen, ich habe auch Bildbände über Autos oder Eisenbahnen. Dann gibt es die Klassiker, die überall sind, Garten- und Kinderbuch. Ne? Aber dann eben im Kinderbuch auch eine Ecke zu schaffen, wo die Kinder sich hinsetzen können und die Bücher in die Hand nehmen dürfen und blättern dürfen. Also ein bisschen mehr sie selbst sein und nicht von der Ferne schauen, sondern ein bisschen offener und ein bisschen zugewandter vielleicht.
Friederike Brundies will in ihrem Buchladen Platz schaffen für das Besondere. Etwa für Bücher aus unabhängigen Verlagen, für feministische Literatur und für Bücher, die schon vor einigen Jahren erschienen sind und trotzdem noch aktuell und lesenswert sind. Auf diese spezielle Auswahl spielt auch der Name der Buchhandlung an, der Bezug nimmt auf einen lateinischen Ausspruch.
Und dann habe ich ewig rumgesucht und habe dann Asinus Integulis gefunden. Und das bedeutet wörtlich der Esel auf den Dachziegeln. Und das wurde ausgesprochen, wenn man etwas Besonderes sieht. Weil wann sieht man schon mal einen Esel auf dem Dach? Und dann dachte ich, das ist ein guter Start. Es soll eine besondere Buchhandlung sein mit außergewöhnlichen Büchern, besonderen Menschen und besonderen Veranstaltungen. Und das funktioniert mit Kindern auch immer ganz gut.
Sie spricht Brundies mit einem großen Sortiment an Kinderbüchern an, sowie mit Comics und Graphic Novels. Und sie stellt gemeinsam mit Partnern zahlreiche Veranstaltungen auf die Beine. Nicht nur, aber auch für Kinder.
Wir laden morgens vor 10 Schulklassen ein. Und das hat sich mittlerweile so etabliert, dass wir Anfragen haben und dass ich da wirklich immer gucken muss, was ist da kräftemäßig möglich. Und dafür schlägt mein Herz ohnehin sehr. Da kommen die Kinder dann irgendwann nachmittags vorbei oder schleppen ihre Großeltern mit, die mehr Berührungsängste dann mit der Buchhandlung haben als die Kinder selber und sagen, Oma, Oma, hier waren wir drin. Ja, wirklich. Und dann kommen sie irgendwann rein und das ist toll. Das sind die Leserinnen und Leser von morgen.
Die Buchhandlung von Friederike Brundies liegt mitten in der Wittenberger Innenstadt, nur wenige Gehminuten vom Luther- und Melanchthonhaus entfernt. Dass immer wieder Menschen den Weg in ihr Geschäft finden, liegt nicht nur an der zentralen Lage, sondern auch daran, dass sich in der Auslage vorm Laden noch immer das ein oder andere Schnäppchen findet. So hat diese Kundin gerade ein Buch über Tea-Time-Törtchen gekauft.
Und dann wollte ich eigentlich schon weitergehen, weil ich dachte, Mensch, du hast so viele Rezepte zu Hause schon. Und dann habe ich das hier gesehen. Da dachte ich, na, das kannst du dann auch nochmal mitnehmen. Ist ja meine Generation hier, ne? Rolling Stones.
Damit, dass viele Menschen ihre Bücher im Onlinehandel kaufen, hat auch Friederike Brundies zu kämpfen. Die Buchhändlerin macht sich Gedanken, wie sie diese Menschen erreichen kann und ist auch deshalb dankbar für den Preis und die Aufmerksamkeit, die er mit sich bringt.
Dafür ist so ein Preis zum Beispiel wichtig, weil die Menschen auf einmal darüber reden, aufmerksam werden und dann sagen, also es war gestern zum Beispiel, kommen Leute und sagen, ach ja, ich habe das, was ich bei Facebook gesehen jetzt. Ich wollte mal gucken, was das für eine Buchhandlung ist und dann bestelle ich das jetzt bei Ihnen. Ich wusste gar nicht, dass das geht.
Gerade weil sie um die Bedeutung des Buchhandlungspreises weiß, ist Friederike Brundies fassungslos darüber, dass 3 ursprünglich prämierte Buchhandlungen vom Preis ausgeschlossen worden sind. Die Buchhändlerin aus Wittenberg hat sich deshalb solidarisch mit den Buchläden in Bremen, Göttingen und Berlin gezeigt und sich an einer Spendenaktion für sie beteiligt.
Tino Dallmann war das mit einem Besuch in der mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichneten Buchhandlung Der Esel auf dem Dach in Wittenberg. Ja, und das war unsere Spezialfolge unter Büchern, in der wir die Buchbranche und ihren Status quo mal genau angeschaut haben. Ich wünsche wie immer stabiles Lesen und nicht vergessen, Bücher sind Lebensmittel und die kleinen, feinen Buchhandlungen um die Ecke, diese Delikatessenläden fürs Lesefutter, die brauchen uns. Ahoi, sagt Katrin Schumacher. Richard Hell began singing at the Taco Bell when someone heard a rebel yell. I think it was.
was an infidel, adamant and rubber plant, the banter of a sycophant, and used to buy Ulysses Grant to record at the record flat. Islamabad is on the not Havana at the riot squad, and if you want to be a mod, you'll have to meet me at the quad. You got the best of my logo, I'll take the rest for your show. Oh, you got the best of my yoko, I'll take the rest of your no no. Parliament's atomic dog, the hats were filling up with fog. Talk about the life and death of every penny analog. The 70s was such a win, singing the Led Zeppelin. Lizzie looking mighty thin, the Thompsons had another twin. My daughter won the lottery, the numbers never thought of me. Ramones had a lobotomy, so spin me like a Mona Lisa, Judah Priest, the Sweeper Priest, the Mother Lugas, named Teresa, Bubblegum, Macumba, Zuka, Dirty Dandy, Nanda Luca, Smoke Banana in your hookah. Now I know the brand is Ruka, Ernie Mac and Caddyshack, but Dusty as the Prince of Bracken. If you ask me for the time, I'll tell you that the future's back. You got the best of my logo, I'll take the rest of your showboat. You got the best of my yoko, I'll take the rest of your logo. Steve Miller and Aranda ran a joke. Silence of a certain land. MC5 kicked off the jam, a poncho full of contraband. Mary Queen was on the scene, the Every Kitty magazine, the Motorhead and Mr. Clean. My pistol needed Vaseline. I will be your poster child. You know the world is ours for a little while, and then I will be your poster child.
Wir sind an Deck eines Passagierdampfers. Sie legt die Hände auf die Reling. Sie zögert. Sie springt. Danke, Eli. Unsere Zeit ist um. Wir sehen uns am Dienstag.
Der Filmregisseur Eli ist in Therapie. Dort erzählt er von seiner Tante Vera, die spurlos von einem Schiff verschwindet. Von seinen Eltern, seinen Großeltern. Eine Geschichte, die von Odessa über Konstantinopel nach Rom führt. Aber was davon ist wahr und was nur ein Film?
Wäre es eine Komödie, wäre an dieser Stelle ihr Verehrer Domenico hinzugetreten. Wäre es ein Spionagefilm, wäre die allgegenwärtige Staatssicherheit aufgetaucht.
Goldstrand, der neue Roman von Katerina Poladjan. Jetzt in ARD Sounds.